Romeo, oh Romeo.
Ich meine, ich bin jetzt nicht der intelligenteste Mensch, aber es gibt da sehr viele intelligente Menschen, die lachen sicher über irgendwas blöd.
Deine Biografie wird einmal heißen, David Beckham hat mein Leben gerettet.
So auf die Ohren.
Also ich habe Leitungswasser verkauft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haha Lustig, dem Comedy-Podcast. Ich bin Alex Streicher, Radiomoderator und Stand-Up-Comedian und freue mich heute auf ein spannendes, lustiges Gespräch mit einem spannenden, lustigen Gast. Romeo, oh Romeo, hat nicht nur Julia damals gesagt, sondern vielleicht auch die Mutter meines heutigen Gastes bei seiner Geburt. Die falsche Hautfarbe, kein typischer österreichischer Vorname, zu wenig Hektar in seiner ländlichen Heimat in Oberösterreich hat ihn nicht so wirklich was gehalten. In Wien hat er die Comedybühne erobert und schon einige Preise eingeheimst. Trotzdem zieht es ihn irgendwie zurück in die Heimat. Heimweh heißt sein aktuelles Programm. Herzlich willkommen, Romeo Kaltenbrunner.
Lustig.
Ja, hallo, grüß dich Alex.
Was sagst du zur Einleitung?
Ja, finde ich sehr schön und gut, und ich habe jetzt mich konzentrieren müssen, dass ich nicht zum Lachen anfange.
Alles klar. Wie geht's dir eigentlich mit dem Namen?
Ich muss sagen, als Kind hätte ich mir wahrscheinlich einen normaleren Namen gewünscht, unter Anführungszeichen. Mittlerweile mag ich ihn aber sehr. Also das hat angefangen, ganz ehrlich, mit dem Tag, wo der David Beckham seinen Sohn Romeo genannt hat. Und ich selbst auch aus dem Fußball komme. Auf einmal war das cool. Also du brauchst einfach immer so ein Role Model, der das Ganze irgendwie cool macht. Ja.
Okay, deine Biografie wird einmal heißen, David Beckham hat mein Leben gerettet.
So auf die Art, ja, genau.
Waren da schon Hänseleien dabei, oder? So früher in der Schule?
Gar nicht so arg Hänseleien. Es war ja immer so ein bisschen so mit Romeo und Julia und hast du Julia gefunden und dieses. Also es ist ja alles in einem Rahmen, aber, und ich glaube, das gibt's bei jedem Namen, ja. Aber man war halt schon, also man hat nicht relativ schnell einen zweiten Romeo wo gefunden.
Bei mir war es eher auf den Nachnamen bezogen, also Alex heißt ja jeder Dritte, aber aus Streicher haben sie dann Streichwurst gemacht.
Ah ja.
Das war auch sehr nett.
Ja.
Du, wie sind deine Eltern auf Romeo gekommen? War das irgendwie, kennst du da die Geschichte dazu?
Eigentlich wirklich nicht. Also ich glaube, meine Mama war so, hat ihr gefallen und hat sich nicht viel dabei gedacht. Also jetzt ganz jetzt unphilosophisch oder dass jetzt eine Story dahinter ist. Ich glaube, es war einfach nur, ja, der passt.
Du, geh mal kurz auf deine Biografie ein. Da finde ich auch Parallelen zu mir, aufgewachsen am Land. War bei mir genauso, war es echt so schlimm?
Schlimm gar nicht. Also das ist, also das klingt immer so, wenn man sagt, ich bin aufgewachsen am Land, dann immer sehr viel sagen, war das schlimm? Also es kommt drauf an, also die, wie soll ich sagen, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Also als Kind finde ich es ja super, weil du hast sofort rausgehen können und draußen in der Natur was machen können. Als Jugendlicher ist es halt dann wieder was anderes. Also bei uns ist halt der Bus zum Beispiel sehr selten gefahren und du warst einfach nicht mobil. Das heißt, sobald du ein Moped gehabt hast, war das einfach Freiheit. Ja? Oder dann später Führerschein und Auto. Das waren so die einzigen Dinge. Aber also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja?
Ich meine, die Pendler, die heute mit dem Auto fahren, die empfinden das wahrscheinlich weniger als Freiheit bei den Spritpreisen.
Eben, genau. Es ist immer eine Frage der Perspektive und der Zeit. Ich meine, das Einzige, was als Kind war, ist, wenn du zum Beispiel in einem Dorf wohnst, wo halt nicht viel Gleichaltrige sind, dann bist du da sehr viel alleine auch. Also das habe ich schon das Gefühl, gerade so in der Stadt, dass da relativ leicht irgendwie, glaube ich, andere Kinder im selben Alter irgendwie triffst. Ja. Aber wie schon gesagt, dafür hast du Natur, dafür hast du Tiere, wenn du das magst, dann ist schon mal nicht so schlecht.
Ja, oder vielleicht findest du in der Stadt auch eher Leute, die auf deiner Welle sind, oder? Weil eben am Land, in deinem Dorf, da ist die Auswahl schon eher begrenzt.
Ja, da muss das 10-Jährige vielleicht dann mit einem 35-Jährigen Biertrinker gehen. Das gehört dazu.
Gibt auch Schlimmeres.
Ja.
Du, wir haben beide mal in einem Callcenter gearbeitet. Was hast du verkaufen müssen?
Bei mir war es bei einem Meinungsforschungsinstitut und das andere war beim Wettanbieter, also Sportwetten. Ja, aber da war ich nicht im Verkauf, sondern im Kundenservice.
Okay.
Und das ist nur schlimmer, glaube ich.
Okay, die rufen an, so, ihr habt verloren, ihr habt genau. Aufs falsche Pferd gesetzt oder was?
Ja, also das war wirklich, also teilweise ist es halt echt das Problem, weil das schon was Sensibles ist. Ich muss ja ganz sagen, wertetechnisch hat mir das auch nicht so taugt, aber ich habe einen Job braucht unbedingt und das waren die ersten, die mir zugesagt haben. Aber ich war auch nicht lang dort, also ich glaube, ich war 7-8 Monate dort, bis ich was Besseres gefunden habe.
Ja, aber das sind so Stationen, die man macht, oder?
Genau.
Also ich habe Leitungswasser verkauft. Muss dir vorstellen, in Österreich, dem Land mit dem wahrscheinlich besten Trinkwasser der Welt, habe ich private Haushalte anrufen müssen und denen Wasserspender verkaufen, die man so im Ärztewartezimmer und so weiter und im Büro stehen hat. Da habe ich versuchen müssen, die an Privathaushalte verkaufen.
Wahnsinn.
Ja, kannst du dir vorstellen, dass das eher weniger erfolgreich war?
Ja, es ist schwierig. Wobei ich mir ja denke, ist es nicht so, dass jetzt so diese Wasserfilter, die man quasi auf dem Wasserhahn gibt, ja jetzt sehr gut verkauft worden sind in den letzten Jahren?
Stimmt, ja, da gibt's ja auch solche, die das dann heiß machen oder die das kochen und dann sämtliche Bakterien und so weiter rausfiltern.
Ja, ja, wobei auch gesagt haben, dass das auch ein bisschen ein Blödsinn ist, weil wir haben wirklich extrem sauberes Wasser und aber ja, mit ein bisschen Panik und dann schau dir jetzt Panik machen müssen.
Das stimmt, ja.
Ja, falsche Zeit gewesen.
Naja, falsche Zeit. Du, wie war denn dein Weg eigentlich auf die Bühne? Also so vom, sagen wir es mal, richtigen Job zur Selbstständigkeit als Kabarettist?
Also bei mir ja doch, also der Wunsch war jetzt nicht so, viele sagen ja, sie wollten schon als Kind oder so sowas machen oder als Jugendlicher. Also bei mir war das überhaupt nicht Thema. Es war eher so, dass ich einmal auf einer Geburtstagsfeier von einer Freundin von mir war und da hat der Vater gesagt, der soll jetzt Kabarett machen. Und ich habe dann gefragt, was ist das? Weil ich überhaupt nicht mit dem aufgewachsen bin und dann hat er gesagt, das, was du machst, nur auf einer Bühne und du kriegst Zeit. Und dann haben wir uns eben etwas angeschaut und das war halt interessant, aber es war halt trotzdem, ich sage einmal so, nichts Realistisches. Also generell etwas Künstlerisches zu machen. Also ich glaube, da muss man in der richtigen Familie aufwachsen, wo das wirklich ja ein Beruf sein kann. Also du brauchst schon die Unterstützung und bei mir war halt das Finanzielle immer ein wichtiges Thema. Also meine Mama war alleinerziehend, Geld war bei uns immer sehr knapp. Das heißt, ich habe immer eher was Sicheres und Stabiles gesucht. Ja. Und während ich so studiert habe, also ich habe in Linz studiert und dann später in Wien auch, hat mir eben dieselbe Freundin einen Kontakt zur Tagespresse vermittelt, mit einem von die Gründer von der Tagespresse. Und da habe ich auch ein bisschen geschrieben für die und der hat dann gemeint, ich soll selbst auf die Bühne gehen. Ja, da war ich aber noch nicht mit dem Studium fertig und ich habe berufsbegleitend studiert und Vollzeit gearbeitet und da habe ich gesagt, das geht sich gar nicht aus. Und dann war das irgendwie fertig mit dem Studium, ich habe Vollzeit gejobbt und habe gemerkt, okay, irgendwie taugt mir das jetzt nicht so. Also das ist jeden Tag das Gleiche, es war sehr was Stabiles. Ich habe echt einen guten Job gehabt, wo man auch gut verdient hat. Ja, also aber es hat mir einfach nichts gegeben. Und dann habe ich gesagt, jetzt probiere das einmal auf dieser Stand-Up-Bühne aus. Ja, und dann habe ich es ausprobiert und ja, die Resonanz war sehr gut und positiv, ist halt dann Corona gekommen. Da habe ich dann viel geschrieben und dann später bin ich dann zu den ersten Kabarettwettbewerben hingegangen und habe einen wichtigen gleich gewonnen und der hat mich in der Szene ein bisschen bekannter gemacht.
Mhm. Und wo war der Moment, wo du gesagt hast, okay, das mache ich jetzt hauptberuflich oder davon kann ich jetzt irgendwie leben oder da hänge ich jetzt das, was ich bisher gemacht habe, an den Nagel?
Ja, also ich glaube, der Punkt war der, das habe ich richtig gemerkt, dass mich der Beruf wirklich so angefuckt hat und das Unternehmen selbst, dass da nichts weitergegangen ist und ich auf Dinge draufgekommen bin, die ich gesagt habe, das kann ich wertetechnisch auch nicht mit mir verbinden und will ich nicht. Und dann war so die Überlegung, hey, ich glaube, ich werde überhaupt generell nicht glücklich. Und dann war eben das Glück auch, dass ich die Möglichkeit habe, auch für Bildungskarenz, also ich wollte mich sowieso anders weiterbilden. Und das hat mir auch die Zeit ermöglicht, dass ich mich da wirklich mehr drauf konzentriere, habe dann ein bisschen mehr auf Social Media gemacht. Und dann ist auch eine Agentur auf mich aufmerksam geworden und dann ja hat die Reise gestartet. Und ich habe gesagt, ich gebe mir mal 1-2 Jahre Zeit, bis das so läuft, dass ich sage, ich kann davon leben. Wenn nicht, dann nicht, aber dann weiß ich, ich habe es probiert und ja, es ist mir eigentlich aufgegangen.
Ja, du sagst, Social Media ist schon ein großes Thema, allein 44.000 sind es auf Instagram, glaube ich. Das ist schon auch ein Instrument, das man auch bedienen muss in dem Business, oder heutzutage?
Ja, muss dazu sagen, leider. es macht schon Spaß, weil du kannst halt, also aus kreativer Sicht macht Spaß, weil du kannst sofort der Idee eigentlich, wenn du die Zeit hast, irgendwie verwirklichen. Also das ist, glaube ich, der Unterschied zur Bühne, wo du ja quasi schreibst und dann erst vielleicht in 5 Monaten das einmal in deinem Programm zeigst. Da kannst du wirklich gleich was raushauen, was Aktuelles auch, ja, vielleicht weil dich gerade was nervt und das irgendwie kreativ umwandeln. Also das ist schon das Coole. Das andere ist halt, man darf nicht das Ganze unterschätzen. Wir sind abhängig alle von einem großen Konzern, der im Silicon Valley sitzt, der Dinge macht, wo man sich eigentlich auf den Kopf greifen muss. Und wir machen da alle mit. Das ist so. Und auf der anderen Seite ist es halt auch viel Gratisarbeit. Ja, das muss man auch sagen. Und ja, es ist auch nicht immer so leicht. Also es ist schon sehr viel Zeit, die wir da investieren, auch mit dem Kommentieren, mit dem Zurückschreiben, dann auch wieder schauen, was mag der Algorithmus jetzt gerade gar nicht und was mehr. Also man kann sich da auch sehr deppert machen.
Ja, wie geht's dir damit? Vor allem, es ist ja so, dann investiert man Zeit und Energie in ein Video, was, und schnippelt da 3 Tage dran herum, postet das, und dann meint's eben der Algorithmus an diesem Tag nicht gut mit einem. Das bezieht man dann ja trotzdem irgendwie direkt auf sich. Denkt man, na, ist vielleicht doch nicht so lustig, wie ich selbst gefunden habe, oder?
Ja, ich glaube, ich weiß voll, was du meinst. Ich glaube, an dem Punkt war ich schon einmal, ja. Aber mittlerweile ist mir ein bisschen wurscht. Also ich habe da, glaube ich, gerade so, und das ist, glaube ich, schon das Gute, wenn du so eine Community hast, die quasi deinen Humor ein bisschen feiert und die schon so ein bisschen einschätzen kann, dann gefällt es ihnen, ja, irgendwie. Also du kannst das einfach nicht allen recht machen, aber mir ist irgendwie gerade so wichtiger, wenn ich mir denke, hey, das will ich jetzt irgendwie raus haben aus mir. Und ich glaube, das ist jetzt gerade wichtig. Also bin jetzt nie so wirklich, dass man denkt, boah, das Video ist jetzt überhaupt nicht gut ankommen. Das macht mich jetzt komplett fertig. Also ich glaube, da sehe ich das ein bisschen lockerer.
Also du möchtest quasi deine Community dann irgendwie teilhaben lassen, beziehungsweise für die was posten, und hast jetzt gar nicht den Anspruch, dass du sagst, boah, das muss jetzt so viral durch die Decke gehen und irgendwie Millionen Klicks haben.
Ja, eben. Und das habe ich überhaupt nicht, weil ich mich halt auch nicht als Influencer sehe. Also ich verkaufe ja nichts und mache keine Kooperationen. Ist ja relativ schnell ein Influencer. Also Medien schreiben ja oft auch Influencer, wenn du einfach Videos teilst. Aber ich finde, da gehört schon der Aspekt da dazu, dass du sagst, du willst da was verkaufen oder jemanden so beeinflussen, dass er Interesse hat an einem gewissen Produkt oder an Unternehmen oder Dienstleistungen. Und das mache ich nicht. Also ich will dann nur, dass die Leute vielleicht so denken, hey, den Burschen schaue ich mal an, kommen wir dann vorbei.
Das heißt, hattest du schon Anfragen, also was hättest du schon verkaufen können?
Alles Mögliche, alles Mögliche, was ich angefragt worden bin, aber alles gekonnt abgewehrt. Ja.
Sehr schön. Er sagt sehr viel über dich aus, weil es gibt ja viele, die wirklich alles verkaufen, wo du weißt, okay, na, jetzt labert er schon wieder oder labert sie schon wieder von irgendeinem super tollen neuen Ding, und du weißt ganz genau, sie labert nur deshalb darüber, weil sie dafür fett Kohle kassiert.
Ja. Also das denke ich mir auch. Also wenn's wirklich alles von bis die ganze Bandbreite verkaufst, denke ich mir so, okay, das ist ja nicht mehr glaubwürdig. Aber auf der anderen Seite, was ich letztens wieder gelesen habe, dass die Zahlen, also die Unternehmen investieren immer mehr jetzt wieder in Influencer-Kampagnen als wie in anderen Marketing-Maßnahmen, weil es anscheinend doch geht.
Aber dir ist auch wichtig, oder, dass du jetzt nicht nur irgendwie stumpfe, dumme Videos machst, die Leute lustig finden, weil sie wahnsinnig dumm sind, sondern dass du irgendwo doch auch vielleicht so eine kleine Botschaft verbreitest oder irgendwie Themen angehst, ansprichst, die deiner Meinung nach wichtig sind.
Ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann, glaube ich, Comedy und gesellschaftskritische Sachen oder generell politische Themen immer irgendwie verbinden. Ich bin auch kein Fan so, dass ich sage, ich trenne das alles, so Kabarett und Comedy. Gerade in Österreich, wir sind so ein kleines Land. Und ich glaube, man kann dies mehr verbinden. Ich merke es, in Deutschland wird das wirklich sehr getrennt. Also da ist alles Kabarett, wenn es richtig politisch und kritisch ist. Und alles andere ist quasi Stand-up-Comedy. Und ich finde das immer ein bisschen komisch, weil in der USA macht man es auch nicht. Und ich mag einfach beides. Ja, und der Mensch ist ja was Komplexes. Ich finde nicht, dass man denkt, ich bin immer kritisch und geistreich, sondern man lacht ja auch, glaube ich, aus, ich meine, ich bin jetzt nicht der intelligenteste Mensch, aber es gibt ja sehr viele intelligente Menschen, die lachen sicher über irgendwas Blöds, weil er kotzt quasi irgendwie, wenn anspringt und kratzt, und fangen sie an zum Lachen. Also ich glaube, diese Vielschichtigkeit ist in jedem Menschen, und so denke ich mir, möchte ich auch arbeiten. Also vom bis irgendwie kombinieren, anbieten und ja.
Du hast gesagt, dieser Unterschied Comedy-Kabarett, also in Österreich, finde ich, ist es irgendwie nur so eine Bezeichnung, oder? Also da nimmt jeder das, was er für sich, glaube ich, irgendwie sympathischer findet, oder? So richtig den Unterschied, das habe ich auch schon viele Kollegen gefragt, kann mir keiner erklären, was ist Kabarett, was ist Comedy?
Ja, kann ich auch nicht. Also es gibt eine Nummer vom Till Reiners, den ich extrem schätze und ein großer Fan bin, der hat einmal, glaube ich, der hat einen Preis angenommen, ich weiß jetzt nicht, ob es der deutsche Kabarettpreis war oder der bayerische. Auf jeden Fall ist er da gestanden, waren zwei Mikrofone, und er hat gesagt, wenn er da reinspricht, ist es Kabarett, und wenn er hier reinspricht, ist es Comedy. Und er hat dann immer zwischen den Sätzen einfach hin und her gewechselt, um zu zeigen, es ist egal und es vermischt sich. Und das habe ich sehr witzig gefunden. Also wenn seine Idee war, wirklich super, ja, aber das habe ich sehr lustig gefunden, und ich finde, das beschreibt es sehr gut. Man muss ja sagen, sehr viel sagen, eben, ja, gesellschaftskritische Aspekte kommen ins Kabarett, und das andere in Comedy, ich muss sagen, afroamerikanische Comedy war immer gesellschaftskritisch. Das heißt, dann wäre das auch keine Comedy. Und ja.
Da gibt's auch ein Bit von einer deutschen Kollegin, die sagt, der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy ist, bei der Comedy macht man das wegen dem Geld, und beim Kabarett macht man es wegen des Geldes.
Ja, das ist auch gut. Ich meine, ich war eine kleine Anekdote aus einem Haus, wo ich regelmäßig spiele, die eigentlich fürs Kabarett sehr, sehr bekannt sind. Und sie haben auch aber jetzt Leute, die klar sagen, sie sind Stand-Up-Comedians. Und die haben mir erzählt, die Leute kommen und glauben, es ist gratis, weil eben Stand-Up steht. Also die sind quasi ein bisschen verblendet von dem ganzen Open-Mic-Stand-Up-Comedy-Bereich, was es in Wien auch gibt. Und da glauben sie, es ist gratis, und Kabarett kostet was.
Ich hätte noch ein lustiges Spiel für dich vorbereitet.
Ui, ja, sehr gern.
Ja, nachdem du Romeo heißt und du dir den Namen mit einem Protagonisten bei Shakespeare teilst, spielen wir Shakespeare oder Shake It Off. Mhm. Also ich lese dir Zitate vor und du sagst mir, stammen sie aus einem Werk von Shakespeare oder aus einem Song von Taylor Swift?
So, jetzt kommt raus, dass ich in einer Hauptschule war.
Ja, okay. Passt. Ich hab's vorhin mit Kollegen getestet, also es ist glaube ich nicht so schwer.
Ja, ihr seid ja alle sehr gut gebildet da. Also das ist ja.
Genau.
Ja, okay. Na, jetzt werde ich mich blamieren.
Starten wir los. Shakespeare oder Shake It Off? Abschied ist ein so süßer Schmerz.
Shake It Off.
Das ist Shakespeare.
Na.
Ja.
Ach Gott, okay.
Es ist Shakespeare. Okay, Nummer 2. Wenn Musik die Nahrung der Liebe ist, dann spielt weiter.
Shakespeare?
Ja, richtig.
Boah.
Nummer 3. Ich wusste, du bedeutest Ärger, als du hereinkamst.
Shake It Off.
I know you were
ja, trouble genau.
When you walked in.
Aber das ist, genau. Das einzige Lied, was ich wirklich gut kenne von ihr.
Okay. Nummer 4. Wir kommen nie aus der Mode.
Würde jetzt auch sagen, Shake It Off.
Stimmt, ist von Taylor Swift. Die Liebe sieht nicht mit den Augen, sondern mit dem Geist.
Das ist Shakespeare.
Das ist Shakespeare, richtig. Und Spieler werden spielen, Hasser werden hassen.
Ich glaube jetzt Shake It Off.
Das ist Haters Gonna Hate, ja?
Genau. Ah, okay. Ja, ich bin ein richtiges Swifty bin ich.
Wahnsinn, ja. Ein Swifty, oder wie sagt man beim Shakespeare, ein Shaky vielleicht?
Ja, ein Shaky, ja, genau.
Okay, du, reden wir noch über dein neues Programm Heimweh, heißt es. Du kommst aus Oberösterreich, lebst in Wien. Plagt dich wirklich Heimweh?
Manchmal schon. Ich habe in Wien gemerkt, dass ich naturverbundener bin, als ich geglaubt habe. Das, man merkt einfach trotzdem so, wie man aufgewachsen ist, und dass man gewisse Dinge einfach dann vermisst, wenn sie einfach nicht mehr da sind. Und auf der anderen Seite mag ich es trotzdem sehr in Wien. Also diese Anonymität und dass dich nicht jeder gleich kennt, und auch, dass du wirklich sehr viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gebieten, gerade im künstlerischen Bereich, relativ schnell kennenlernst und so. Und das taugt mir schon, ja. Aber dieses Gefühl von Natur und auch ein bisschen halt wieder diese Kindheitserinnerungen, ja, wo halt, egal ob man jetzt, wie man aufgewachsen ist, ob man mit wenig, viel Geld aufgewachsen ist, ob die Eltern jetzt ganz super waren oder eher schlecht, man denkt ja trotzdem immer wieder positiv zurück. Und um das geht's ein bisschen. Also gerade so merke ich, und das war so ein bisschen die Idee, also unter anderem die Idee, dass es sehr viele Menschen gibt, die quasi gerade ein bisschen wieder so das früher so glorifizieren. Also vor allem auch merke ich das bei Leuten, weil sie gerade jetzt sehr viel Stress haben. Also es geht auch um Rechnungen zu bezahlen, Stress im Job oder dass du sagst, wie geht's weiter jetzt gerade wegen den ganzen Krisen? Das war ja als Kind oder als Jugendlicher fast wurscht. Und ich glaube, dieses Gefühl, dass man sagt, man denkt trotzdem positiv in die Zukunft, ja, diese Hoffnung, es wird schon wieder besser werden, die nimmt, glaube ich, ab ein bisschen im Alter. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich im Programm ja auch ein bisschen zeigen will, dass es jetzt nicht nur um einen Ort geht, sondern eigentlich auch um eine Zeit.
Wie viel ist da autobiografisch dabei? Also du redest ja im Programm, also was ich so in der Beschreibung gelesen habe, schon auch über Nazis oder so und über den Stammtisch, über Zeltfeste und so weiter. Also wie viel ist da wirklich so passiert bei dir?
Sehr viel. Also eigentlich das meiste. Und es ist meistens immer so zwischen die Zeilen. Ich mache es natürlich dann, also ich hoffe, dass ich es mache, lustiger und überspitzt Dinge oder manche verharmlose ein bisschen. Aber im Grunde sind die Geschichten fast alle wahr. Also manches verbinde ich, es sind zwei Geschichten gewesen und verbinde ich. Aber das ist sehr, sehr ein persönliches Programm. Ich habe mich gewusst, wenn ich das jetzt so angehen will, dann muss es persönlicher werden. Ja, also ich bin jetzt kein Fan, der sich oft, also von Kabarett oder Comedy, dass man sich auf die Bühne stellt und so einfach allgemein spricht, als würde man da jetzt Wissenschaft machen. Sondern es geht um eigene Erfahrung und dann um den Blickwinkel auch. Ja. Aber auch immer ein bisschen, und das ist so vielleicht mein Ding, ich habe halt immer gern Leute beobachtet oder zugehört, was die sagen. Und das lasse ich dann auch immer gern einfließen.
Hast schon Feedback bekommen von Leuten aus dem Umfeld, aus dem Heimatort oder aus der Familie auch, wie ob die da dir dabei pflichten oder ob die sagen, hey, was redst du denn für einen Scheiß?
Nein, es ist wirklich arg. Also es ist so, die Leute können sich wieder auf einmal erinnern, sagen sie. Es stimmt eigentlich. Also wirklich, ich habe von so Jugendfreunde, die haben gesagt, das stimmt, sie haben das voll vergessen, wie das damals war. Also zum Beispiel die Nazi-Geschichte, die hat gestimmt. Ja? Und das stimmt eigentlich, haben sie gesagt. Und auch diverse andere Sachen. Und es ist ja so arg, also gerade in Wien, wenn ich mit Leuten rede, die selbst vom Land sind, das ist genau bei uns auch so gewesen. Und das ist das Schöne, dass du quasi dann so irgendwo auch die Bestätigung bekommst, dass das nicht nur dein Film war, sondern eben auch sehr viele auch so gesehen haben.
Und war es auch so ein bisschen so ein Verarbeiten von, ich würde jetzt nicht sagen Kindheitstraumata, aber generell einfach so der eigenen Kindheit in diesem Programm quasi?
Ja, würde ich jetzt nicht so direkt sagen. Ich glaube, da ist Therapie trotzdem noch immer am besten.
Stimmt.
Und ich finde, es ist man muss ein bisschen aufpassen. Ich meine, ich schreibe immer Sachen schon direkt so rauf oder auf, wie ich es mir denke. Also wenn es mich gerade traurig macht oder eher grantig macht, dann schreibe ich es auch so auf und schaue, dass ich halt nach Wochen, wo ich es wieder lockerer sehe, vielleicht einen Witz draus erkenne. Ich glaube, Kabarett ist so, dass man Dinge ansprechen kann, ein gutes Mittel, aber dass du es wirklich so klar direkt sagst, ist es ja schwierig, weil am Ende des Tages soll es ja trotzdem lustig sein. Das heißt, da glaube ich, wenn du sagst, du willst das austherapieren, musst in Therapie gehen oder vielleicht ein Buch schreiben.
Okay, also es wird auch keiner aus deinem Kabarett gehen und sich denken, was, erinnere ich mich wieder an meine Kindheit, wie grausam sie war, jetzt gehe ich weinend nach Hause, sondern es ist ein sehr, sehr lustiger Abend.
Nein, es wird sehr lustig, es war mein Anspruch, dass quasi, und das kriege ich ja immer bestätigt von den Bühnen, dass sie sagen, sie haben noch nie so ein diverses Publikum gesehen, also alterstechnisch, herkunftsmäßig und das im selben Raum. Und das freut mich, weil das war ein bisschen das Ziel, weil das ist so ein bisschen das Gegenteil von Marketingdenken, weil da denkt man immer nur in Zielgruppen. Aber ich finde, und das wird auch im Künstlerischen auch immer mehr, aber ich finde, gerade im Künstlerischen muss es noch sein, dass man sagt, du holst viele rein und nicht jeder lacht bei dieselben Sachen. Oder nicht jeder versteht das Gleiche, aber am Ende des Tages gehen alle raus mit irgendeinem bisschen Mehrwert und mit einem guten Gefühl.
Aber das ist cool, oder? Weil viele sind ja jetzt, also jüngere Leute, die jetzt vielleicht echt auf die Gen Z abzielen, da wird ein älterer Herr, eine ältere Dame, die würden den Schmäh gar nicht verstehen. Weil die würden wahrscheinlich schon so Denglisch reden und so weiter Jugendslang einbauen, dass da der Alte keine Chance hat, da irgendwie was zu checken.
Ja, ich baue ja diese Begriffe schon auch irgendwie rein. Erklär sie aber dann indirekt, also die Leute verstehen das und das finde ich mich so schön, weil ich spüre oft am Land auch und da sind dann wirklich doch Ü70 Leute und ich denke mir oft so, okay, können die damit was anfangen? Und dann hat es ihnen so gefallen, und haben es alles verstanden. Also ich glaube wirklich, dass man oft Leute ein bisschen unterschätzt. Ja. Also ich glaube, dass da viele, also man, ich sage immer, ich bin da gar nicht so der Fan, dass man sagt, in Generationen einteilt, sondern wie offen sind eigentlich die Leute? Und da gibt's in jeder Generation offene und wenig offene. Ja.
Das stimmt, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Romeo Kaltenbrunner, alle Live-Termine verlinken wir in den Shownotes, haben Sie auf antenne.at. Und ich würde noch sagen, deine Botschaft zum Schluss, also wenn es echt der letzte Satz wäre, den du an die Menschheit richten könntest.
Löscht bitte meinen Browserverlauf.
Okay. Vielen Dank, Romeo Kaltenbrunner.
Dankeschön. Für dich.
Ich sag danke fürs Zuhören. Wer mit mir in Kontakt treten möchte, Feedback geben möchte, vielleicht auch Vorschläge für weitere Podcast-Gäste, alex.streicher@antenne.at, da bin ich erreichbar. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Das heißt, am besten den Podcast abonnieren, Glöckchen einschalten und vielleicht auch eine positive Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Bis demnächst. Bye.
Lustig.